Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Heute reisen wir nach Großbritannien. Es geht erst nach Schottland. Wir schauen auf die britische Küche und machen noch einen kurzen Abstecher nach London in ein Museum. Ich bin Tina Witte. Die King's Foundation hat ihren Sitz nicht weit von Glasgow entfernt in Dumfries House. Es gehört zu den Herzensprojekten von König Charles. Das denkmalgeschützte Herrenhaus beherbergt eine einzigartige Sammlung von Chippendale-Möbeln und dort im Pink Dining Room können sich zahlungskräftige Gäste auch ein traditionelles Menü aus dem 18. Jahrhundert servieren lassen. Ganz stilecht mit Butler-Service. Mit den Erlösen wird die Arbeit eine Reihe von Wohltätigkeitsprojekten auf dem Landsitz unterstützt. Gabi Biesinger hat eine Tour über die Ländereien gemacht.
This is the highlight of the tour and normally we save this for last. You're going to see the piglets.
Die Führung über die großzügigen Ländereien von Dumfries House beginnt gleich mit einem Höhepunkt, den sie sich sonst bis zum Schluss aufheben, verrät Christian Harvey, die Bildungsprojekte der King's Foundation koordiniert, mit den kleinen, rosigen Ferkeln. Die liegen im Stall unter einer roten Wärmelampe, während Mutter Sau nervös grunzend die Menschenschar inspiziert, die ihren Nachwuchs beäugt. Neben dem Schweinegatter erläutert Alex Reynolds, Herr über die Stallungen, dass alle Gewerke in Dumfries Haus ineinander greifen und dem ganzheitlichen Harmonieansatz von König Charles folgen.
We don't look at things through a narrow lens, we look through a holistic view, tying in the philosophy of His Majesty with harmony.
Rund 16.000 Schülerinnen und Schüler lernen hier auf dem Gelände von Dumfries Haus zum Beispiel jedes Jahr, wie man sich um die Tiere erst kümmern muss, die später als Fleisch auf dem Teller landen. Und haben die einmalige Möglichkeit, an Kunststoff-Kuh Penny, einem von zwei Kalbungssimulatoren im ganzen Land, das Entbinden von Kälbern zu beobachten. Wenn man Pennys Flanke aufklappt, liegt darin ein kleines Plastikkalb.
This is Penny, our carving simulator, one of two in the country.
Schüler, Auszubildende, aber auch angehende Tierärzte kommen zu uns, um an Penny das Kalben mit allen möglichen Komplikationen zu üben, bevor sie sich an echte Tiere rantrauen.
And we can practice on these plastic apples before we actually take them on to working with the real thing.
Der Gedanke an den Kreislauf der Nahrungskette ist auch im Schulungsgarten vorhanden. Mal abgesehen vom Fisch, alles, was wir essen, ist dadurch entstanden, dass irgendjemand irgendetwas angebaut hat, erklärt Gärtnerin Katrina Donaldson.
Everything that we eat starts by somebody growing something somewhere. You know, whether that's a burger or an ice cream.
Und so kann man es auch als herbstliches Lunch-Erlebnis buchen, mit dem Gärtnerteam Gemüse zu ernten, das man anschließend mit Unterstützung des königlichen Kochs zu einem Erntedankmenü verarbeitet. Bei allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sind Bewunderung und Respekt zu spüren für den royalen Dienstherrn König Charles. Königliche Anekdoten sind dagegen tabu. Das Presseteam seiner Majestät, das überall mitläuft, wenn wir jetzt Journalisten da sind, wacht streng darüber, dass nicht zu viel Persönliches erzählt wird. Gärtnerin Julie verrät nach langem Bohren, dass der König gerne mit einer Gartenschere durch die Beete läuft und hier und dort etwas abschneidet und sehr viel Ahnung hat von Gartenbau und Gemüse.
He does always come around the gardens, yeah. He does carry sectors, yes, yeah. And he knows what's going on in the gardens. He's knowledgeable when it comes to plants and horticulture and vegetables and different things like that, yes.
Chefgärtnerin Melissa Simpson lässt durchblicken, dass König Charles Rittersporn und Melonen liebt. Und dass zwischen den royalen Niederlassungen Dumfries und Highgrove ein echter Gärtnerwettbewerb herrsche.
You know, we're looking to grow melons. It's one of the king's favorite things. So all the gardeners, we have a bit of an in-house competition.
So how are my melons coming on?
Oh wow. Highgrove, because it gets lots more sun. They were much bigger and juicier. So.
Wegen der südlicheren Lage und mehr Sonne seien die Melonen in Highgrove saftiger, während Dumfries seit 3 Jahren beim Rittersporn die Nase vorn habe.
And Delphiniums, this manchester loves Delphiniums. And we have an in-house competition of who grows the best Delphiniums. And 3 years running, we grow the better Delphiniums.
In den Gärten und den Gewächshäusern geht es auch darum, traditionelle Anbautechniken und alte Sorten zu kultivieren, um sich auf das kulturelle Erbe zu besinnen, gemischt mit etwas Modernem. König Charles sei das sehr wichtig.
And what we're trying to recreate is some of the traditional skills, which His Majesty loves to maintain and manage, to make sure that that's part of our heritage, but also mix that with a bit modern things as well.
Und das nicht nur im Garten. In den Stallungen werden alte Viehsorten gezüchtet und Gebäude werden mit traditionellen Handwerkstechniken gebaut. Wie etwa eine Brücke, ganz ohne Metall, nur aus Holz, inklusive der Nägel und Schrauben. Ein Ziel der King's Foundation ist es, in praxisorientierten Kursen traditionelle Techniken an junge Menschen in Handwerksberufen weiterzugeben, die für viele britische Industrien unverzichtbar sind, etwa auch in den Bereichen Mode, Textilien oder Gastronomie. Im Restaurant der Lehrküche geht es darum, jungen Arbeitslosen eine Berufsperspektive zu bieten. Dort wird ein Mittagessen auf Sternenniveau für umgerechnet rund 15 Euro angeboten. Die Tische seien immer in kürzester Zeit ausgebucht, erklärt Chefin Livia Alexander. Wir stellen die Essenstermine ins Netz und meistens sind wir nach einer Stunde ausgebucht. Und die jungen Menschen, die das Programm mitmachen, waren vorher arbeitslos und wir haben gute Erfahrungen gemacht, dass sie nach 6 Wochen Training bei uns dann eine Beschäftigung finden. Ganz im Sinne der ganzheitlichen Idee werden diese Projekte finanziert durch Einnahmen durch Tourismus rund um Dumfries House, teilweise im Luxussegment. In gemütliche Lodges, in denen manchmal sogar der König persönlich nächtigt, kann man sich einmieten. Man kann Dumfries House besichtigen, das eine ganz eigene Geschichte hat. Als sich 2007 kein Käufer fand und das Anwesen und die einzigartige Sammlung von Chippendale-Möbeln im Herrenhaus durch Versteigerungen aufgelöst werden sollten, konnte der damalige Prinz Charles einen Kredit aufnehmen und das Anwesen kaufen. Bei Führungen durchs Haus kann man heute die liebevoll aufgearbeiteten Chippendale-Möbel bewundern und Carol Drummond hat die dramatische Geschichte dazu.
The brick-fronted Rosewood bookcase. A private investor offered Christie's 12 million.
Für dieses Bücherregal aus Palisander bot ein Käufer 12 Millionen Pfund. Aber das Auktionshaus Christie's lehnte ab, weil sie wussten, dass es locker 20 Millionen erlösen könnte. Und während der Verhandlungen kam plötzlich der erlösende Anruf: Seine Majestät hat das Geld zusammen, bringt alles zurück. Das war Rettung in letzter Minute.
His Majesty has secured the loan, bring everything back. So really a last minute rescue.
Das am besten erhaltene Zimmer in Dumfries House ist der Pink Dining Room. Charles selbst soll ein besonderer Fan des rosafarbenen Rokoko-Stucks an den Wänden und an der Decke sein, der von den römischen Ruinen in Palmyra in Syrien inspiriert wurde. Hier empfängt der König Gäste und tafelt mit ihnen, wenn er in Dumfries House vorbeischaut. Über der Tafel hängt ein 35 Kilo schwerer Leuchter aus Murano-Glas mit Blütenmotiven, der mühevoll wieder zusammengesetzt wurde, nachdem er vor fast 20 Jahren in über 100 Einzelteilen im Keller gefunden wurde. Begrüßt von traditioneller Live-Musik können dort dann zum Beispiel Hochzeitsgesellschaften ein Drei-Gänge-Menü genießen, das authentisch wie im 18. Jahrhundert vom Butler serviert wird, ganz Downton Abbey-Style, wenn der Butler sich mit der Silberplatte zu einem beugt und man das Essen selbst von der Platte fischen muss. Die Zubereitung von Lachs, Fischsuppe, gebratenem Wild und Rindfleisch spiegelt die kulinarischen Gepflogenheiten wider, die in Landhäusern des 18. Jahrhunderts typisch waren, serviert auf wertvollem 100 Jahre altem Geschirr. Man muss dafür ziemlich tief in die Tasche greifen, aber kann sich immerhin auch ein bisschen einbilden, dass der König im Geiste mit am Tisch sitzt. Charles und die Königsfamilie werden auch seit langem mit Butler-Service bedient, erklärt Evan Sampson.
The butler service is how we generally serve His Majesty, and that's been the way the royal family have been served in this country for many years.
Und sogar hier geht es wieder um Nachhaltigkeit, weil jeder sich nur auf den Teller füllt, was er wirklich isst, und der Rest unberührt wieder in der Küche verschwindet.
Viele denken beim Stichwort Urlaub an weiße Strände, türkisfarbenes Meer, an historische Städte vielleicht. Aber Urlaub in einer winzigen Gemeinde im schottischen Nirgendwo, wo die Sonne selten scheint und es umso mehr regnet? Da kommen nicht auf Anhieb Urlaubsgefühle auf. Und doch stehen Touristen aus aller Welt Schlange, um für 180 Pfund pro Nacht in einer ganz besonderen Ferienwohnung zu übernachten. Und nicht nur das. Mehr von Franziska Hoppen.
Wigtown ist ein unscheinbares 900-Seelen-Örtchen im schottischen Hinterland. Es ist kaum zu erreichen mit Bus und Bahn. So tief versteckt liegt es hinter grünen Hügeln bei der Irischen See. Gut möglich, dass hier mehr Schafe leben als Menschen. Doch genau hier wollte die Amerikanerin Terry Cleary unbedingt Urlaub machen. Dafür ist sie extra aus Chicago angereist. Aber nicht, um die Beine hochzulegen. Denn ihre kleine Ferienwohnung in Wigtown kommt mit etwas ganz Besonderem. Unten auf der Straße schließt Cleary einen Buchladen auf, der nun ihr allein gehört, eine ganze Woche lang. Davon hat die 64-Jährige lange geträumt. Ich habe so vor 8 Jahren angefangen, mir das anzuschauen. Vor 3 Jahren fand ich dann durch Zufall diese eine Woche jetzt, die noch frei war. Ich habe meinen Mann gefragt, soll ich das buchen? Klar, hat er gesagt. Cleary hat noch etwas Jetlag. Deshalb hat sie den Laden auch erst am späten Vormittag geöffnet. Sie ist schließlich Chefin hier. Stolz zeigt sie, was sie schon alles dekoriert hat. In dem kleinen Raum stapeln sich die Bücher bis unter die Decke. Mit den Teppichen und Bildern ist es so gemütlich wie in einem Wohnzimmer. Vorn auf dem Tisch hat Cleary ihre Lieblingskrimis drapiert. Die Fenster sind bunt geschmückt. Es gibt Sticker für Kinder und Leckerlis für Hunde.
Biographies. I love cookbooks. I collect cookbooks.
Im echten Leben in Chicago ist Cleary Buchhalterin in einer Arztpraxis. Da zählt jeder Penny. Doch hier geht es ihr nicht um den Umsatz.
Honestly, my dream job would be.
Es wäre mein Traumjob, den ganzen Tag zu lesen. Ich würde die Bücher sogar freiwillig rezensieren. Ich habe einfach die falsche Karriere eingeschlagen. Ich liebe Bücher.
I love books.
Und deshalb freut sich Cleary auch, wenn Kunden kommen und sie die beraten kann. Im Gegenzug gibt es von den Anwohnern Wandertipps. Ausgedacht hat sich diesen Urlaub im schottischen Buchladen die Amerikanerin Jessica Fox. Sie selbst hat sich mal genau danach gesehnt, ist nach Wigtown gekommen und dort hängen geblieben.
Wir haben immer within us diese What-Ifs. No one is just one thing.
Man habe doch immer diesen Was-wäre-wenn-Gedanken, sagt sie verschmitzt. Und die Zahlen geben ihr recht. Die Unterkunft ist, seit es vor 10 Jahren losging, praktisch immer ausgebucht. Für 2 Jahre im Voraus. Auf der Warteliste stehen 6.500 Interessierte aus aller Welt. Fox zeigt auf die Weltkarte, die im Buchladen hängt und die voller Heftzwecken ist. Es ist toll, dass Menschen aus Saudi-Arabien, Hongkong, Israel oder Irland, egal wie unterschiedlich ihre Kulturen sind, dieselbe Erfahrung hier geteilt haben und von den Menschen hier quasi adoptiert worden sind. Manche bleiben sogar in Kontakt miteinander. Ehrenamtliche betreiben die Unterkunft. Sie beziehen die Betten, begrüßen die Gäste, erklären, wie die Kasse funktioniert. Alle 1 bis 2 Wochen steht wer anders auf der Matte.
But in turn, Wigtown has.
Wigtown hat so viel zurückbekommen. Die Menschen bringen ihre Begeisterung für Literatur mit, ihre Kultur, haben Freundschaften aufgebaut und eine echte Anerkennung für Buchläden mitgenommen.
Built lifelong friendships and an appreciation of bookshops.
Das Ganze kostet 180 Pfund pro Nacht, etwa 220 Euro. Die Einnahmen kommen dem Buchfestival der Stadt zugute. Das wiederum lockt tausende Besucher an, die im letzten Jahr knapp 5 Millionen Euro in die Kassen gespült haben. Dass es dem kleinen Örtchen mal so gut gehen würde, hätten damals wohl wenige geahnt. Denn in den 80ern schloss erst die Krämerei, dann die Whiskybrennerei. Mehr als 200 Menschen verloren ihre Jobs und etliche zogen weg. Auch Joyce Cochran.
There were, I think, 87 properties for sale. There are now around 3 or 4. Everybody wants to buy a property in Wigtown.
Fast 90 Häuser hätten in Wigtown damals leer gestanden. Heute seien es etwa 4. Alle würden in Wigtown ein Haus kaufen wollen. Denn 1988 erhielt die Gemeinde den Titel Schottlands nationale Bücherstadt. Damals gab es zwar bloß einen Buchladen in Wigtown, doch der hatte die wahrscheinlich größte Sammlung an Secondhand-Büchern in ganz Schottland. Mit dem offiziellen Titel kamen dann die Buchliebhaber und die Buchhändler. Heute gibt es in Wigtown 14 Buchläden bei gerade einmal 900 Einwohnern. Auch Joyce Cochran zog zurück. Sie eröffnete The Old Bank Bookshop.
Wigtown has been saved by books and it's brought the world to Wigtown.
Wigtown sei von Büchern gerettet worden, sagt sie. Sie hätten die Welt in diese kleine Gemeinde gebracht. Heute gibt es Cafés in dem Örtchen und zahlreiche literarische Veranstaltungen. Für Terry Cleary in ihrem Airbnb-Buchladen also genug, damit ihr der Urlaub nicht langweilig wird. Doch,
I am so busy, I can't leave the store.
Sie habe so viel zu tun, sagt die Amerikanerin, sie käme gar nicht raus aus dem Laden. Und so wird es am nächsten Tag wieder heißen, früh aufstehen. Für einen Traumurlaubsarbeitstag im eigenen Buchladen.
Der Ruf der britischen Küche ist weltweit nicht besonders angesehen. Frittierter Fisch oder Fritten mit Essig, darüber etwas braune Soße, damit kann man alles essen. Aber zwischen frittierten Maßriegeln und Schafsinnereien, sagt unsere Korrespondentin Gabi Biesinger, bringen die Briten auch manche Leckerei auf den Tisch und brutzeln auf wunderbare Gerichte.
Brutzeln ist dabei ein gutes Stichwort, wenn man einen Greasy Spoon betritt, einen dieser kleinen Imbissläden, die nicht ohne Grund den Spitznamen schmieriger Löffel tragen, hängt dort meistens der Geruch von Fritteusenfett schwer in der Luft. Der Brite wirft einfach alles in siedendes Fett und siehe da, es wird genießbar. Eine besondere Spezialität, die ich auf meiner Schottlandreise getestet habe, waren frittierte Maßriegel. Diese kulinarische Absurdität steht schon länger auf den Dessertkarten auch seriöser schottischer Restaurants. Und der Koch in der Fisch- und Chipsbude, die ich zum Testen des frittierten Schokoriegels auserkoren hatte, ließ mich bei der Zubereitung sogar hinter seine Theke. So konnte ich beobachten, wie er einen Maßriegel auswickelte, in einem Bierteig wälzte, indem er eben noch eine Scholle gewendet hatte und in siedendes Fett warf. Jetzt kam es aufs Timing an. Nach rund einer Minute landete der triefende Riegel in einer Styroporschachtel, wo er mit einem Klumpen Eis und Sahne aus der Sprühdose garniert wurde. Geschmacklich hat mich diese klebrig-fettige Kreation nicht überwältigt, aber es schmeckte auch nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Dasselbe kann ich übrigens von schottischem Haggis sagen. Das ist ja das Nationalgericht nördlich des Hadrianswalds. Mit Innereien gefüllter Schafsmagen, mit Zwiebeln und Hafermehl. Erinnert geschmacklich an Blutwurst. Ich bleibe bei der Aufzählung der Inhalte bewusst so unpräzise, denn das Allerwichtigste beim Haggis ist, nicht auf die Zutatenliste gucken oder darüber nachdenken, was man da isst. Denn dann schmeckt es wunderbar. Eine körnig, säuerliche Wurstmasse, gerne gereicht mit Neeps and Tatties, Kartoffeln und Steckrüben. Etwa als Festschmaus beim traditionellen Burns-Dinner zu Ehren des schottischen Nationaldichters Robert Burns, alljährlich am 25. Januar. Bei dem Anlass wird die Haggis-Wurst auf ihrer silbernen Platte erst noch unter Dudelsackbegleitung poetisch gepriesen, bevor mit einem gezielten Hieb die Wursthülle aufgeschlitzt wird. Mit einem Hot Toddy mit Honig gesüßtem, warmen Whisky zum Runterspülen ist Haggis ein wahres Festmahl. Ich bin ja auch Fan von englischen Pies. Die schweren, teigigen Pasteten gefüllt mit allem, was die Küche hergibt. Steakfleisch und Dunkelbier, Hühnchen und Pilze, Hackfleisch und Kartoffeln. Manchmal wünschte man sich zum Durchstoßen des Pastetendeckels einen kleinen Meißel zur Hand. Doch mit Brown Sauce aus der Plastikflasche kann man den Pie-Deckel auch erst etwas aufweichen. Dazu noch massiges Kartoffelpüree und etwas verkochten Brokkoli. Mit einer Portion erfüllt man den täglichen Kalorienbedarf einer dreiköpfigen Familie, die beiden Biere dazu noch nicht mitgerechnet. In richtig traditionellen Pie-and-Mash-Imbissen wird zuweilen noch Aal zum Pie serviert, etwa bei Castles in Camden bei mir um die Ecke. Seit über 100 Jahren wird dort das traditionelle Arbeiteressen Pie, Mash and Eel entweder mit Gravy, dicker brauner Bratensoße oder Licker, heller Petersiliensoße übergossen. Zahlen kann man nur bar, wie es sich für einen Laden mit 100 Jahre altem Ambiente gehört. Das Wunderbare an der britischen Küche ist ja, dass sie durch die vielen Einwanderer so vielfältig ist. Es gibt fantastische indische Boilti-Restaurants, geniale chinesische Dumpling-Küchen, zuckersüßes karibisches Jerk-Chicken. Aber ein Favorit und ist bleibt natürlich das englische Nationalgericht Fish and Chips. Fischfilet im knusprigen Teigmantel, daumendicke Fritten mit Essig und dazu Tartar-Soße und Erbspüree. Direkt am Strand genossen ist das Gericht auch bei Möwen sehr beliebt. Und wenn dann noch Platz ist für Nachtisch, Eton Mess. Das leichte Sommerdessert, Früchte, zerbröseltes Baiser und Sahne, vielleicht ein Klecks Eis dazu. Der Name geht zurück auf das renommierte Eton College, wo Eton Mess 1893 erstmals kreiert worden sein soll. Noch heute wird es serviert zum jährlichen Cricket-Turnier gegen die andere berühmte Privatschule Harrow.
Zum Schluss noch einen kurzen Abstecher nach London. Vor über 150 Jahren wurde Winston Churchill geboren. Über sein Vermächtnis wird noch debattiert. Als Premierminister führte er Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg und steuerte das Land aus dem unterirdischen Cabinet War Rooms, die heute ein Museum sind. Gabi Biesinger hat sich das in Westminster angesehen.
Verborgene Zimmer, vertrauliche Papiere, geheime Missionen. Wenn man durch die Kellerräume der geheimen Kommandozentrale streift, von der aus Premierminister Winston Churchill die Verteidigung Großbritanniens gegen Hitler-Deutschland befehligte, ist nicht alles das, was es scheint. Wie diese weiße Tür, die mit einem drehbaren Besetzzeichen wie eine ganz normale Toilettentür wirkt.
It says engaged, keep locked. What the staff were told here at the time was, that's Churchill's private toilet. And it was obviously a very good way of keeping people out.
Den Menschen, die damals hier arbeiteten, wurde gesagt, das sei Churchills private Toilette. Zutritt verboten, schildert Kuratorin Kate Clemens vom Imperial War Museum. Aber in Wirklichkeit verbarg sich etwas ganz anderes hinter der Tür.
It wasn't his private toilet. It was in fact a very small sort of broom cupboard that's been converted into a place where he could speak via a secure communications system with the President of the United States.
Es war eine umgebaute Besenkammer mit einem Telefon, mit einer geheimen Gesprächsleitung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, die nicht abgehört werden konnte. Eine Toilette hätte sich Churchill sicher auch gewünscht, aber es gab nur Chemieklos und einen altmodischen Nachttopf unter seinem Bett, in dem er während des Kriegs, vielleicht aus eben jenem Grund, nur 3 Nächte lang schlief.
One little clue as to why he might not have loved it, you may have noticed under the bed there, the chamber pot. No plumbing here, not even for Churchill.
Stattdessen diktierte Churchill vom Bett aus Briefe und wandte sich über die alten, schweren Mikrofone, die auf dem Schreibtisch daneben stehen, mit Radioansprachen und Durchhalteparolen an die Bevölkerung. Im September 1940 erklärte er, Hitler habe in den Briten ein leidenschaftliches Feuer entfacht, das lodern werde, bis der letzte Rest von Nazi-Deutschland aus Europa ausgelöscht sei.
He had lighted a fire, which will burn with a steady and consuming flame until the last vestiges of Nazi tyranny have been burnt out of Europe.
Auf dem Nachttisch liegt noch eine leicht angerauchte Zigarre, in der Ecke auf einem Tischchen ein Humidor. Mitarbeiterinnen von damals schildern, sie wären Churchill in den unterirdischen Gängen nicht häufig begegnet, aber gerochen hätte man ihn. Die ohnehin muffige Luft in den Kellern war zigarrengeschwängert. Modrig riecht es auch heute noch im Cabinet War Room, wo Churchill mit seinen Ministern, Sekretären und Militärexperten regelmäßig konferierte.
It smells old and musty. So this room was really the main purpose of this site. The primary function was a place where the war cabinet could meet.
Schlichte Tische mit schwarzem Tuch bedeckt, Schreibpapier und Bleistift an jedem Platz. Landkarten an den Wänden. Hier wurden zwischen 1938 und 1945 kriegsentscheidende Schachzüge ausgebrütet. Der Stress muss enorm gewesen sein. Das sieht man auch dem Stuhl an, auf dem Churchill damals saß.
That there is where he's rubbed away the chair with his gold signet ring. And then there, the grooves that have been dug into it, those are his fingernails.
Rechts auf der hölzernen Armlehne die Abriebspuren seines Siegelrings, links die Kerben seiner Fingernägel. Wenn die Briten auf ihren berühmtesten Premierminister zurückblicken, dann ist unbestritten, dass er als bewunderter Kriegsoberbefehlshaber eine entscheidende Rolle beim Sieg der Alliierten spielte. Der Churchill-Kult hat den ehemaligen Premierminister zu einer gleichsam unangreifbaren mythologischen Figur gemacht. Dabei wäre es eigentlich an der Zeit, auch die Schwächen der historischen Figur Churchill zum Gesamtbild hinzuzufügen. Etwa sein hartnäckiges Eintreten für die britische Kolonialherrschaft oder seine selbst für seine Zeit rückständigen Ansichten zum Thema Rasse. Churchill-Bewunderer wittern Rufmord, aber selbst eine überlebensgroße Figur wie Churchill muss sich hinterfragen lassen.
He was a hugely larger than life figure. No one in public life.
Keine Person in der Öffentlichkeit findet hundertprozentige Zustimmung. Auch zu Lebzeiten war Churchill phasenweise sehr unbeliebt, etwa in den 1930er Jahren. Er hätte selbst nicht damit gerechnet, danach Premierminister zu werden. Es gibt kein einmütiges Urteil über Churchill. Komplexe historische Figuren sind nie nur eindimensional.
Das war unterwegs. Sie können diese und alle anderen Sendungen auch jederzeit in der ARD-Audiothek nachhören und als Podcast abonnieren. Mein Name ist Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.